Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent. Wenn der Krieg praktisch vor der Haustür steht und die Heimat mit Raketen beschossen wird, dann fliehen die Menschen. Normalerweise. Nicht aber Olga. Revert, du hast sie getroffen. Wo genau?
Ich habe Olga bei ihr zu Hause getroffen in Avdon. Das ist ein ganz kleines Dorf, ungefähr 700 Einwohner im äußersten Norden von Israel und zwar nur 5 Kilometer entfernt von der libanesischen Grenze. Und dort herrscht Krieg und zwar schon seit einem Jahr, nachdem der Hisbollah angefangen hat, den Norden von Israel mit Raketen, Mörsern, Drohnen zu beschießen. Und jetzt vor kurzem hat sich da etwas geändert, denn Israel ist mit Soldaten in den Süden von Libanon einmarschiert und lässt sich das eigentlich nicht mehr gefallen. Es will diese militärische Operation fortsetzen, bis alle Israeli wieder sicher in ihre Häuser in den Norden zurückkehren können. Denn du musst wissen, seit Beginn dieses Beschusses wurden über 60.000 Menschen aus dem Norden evakuiert. Allerdings das Dorf Avdon, wo Olga lebt, dort sind die Menschen da geblieben.
Israel führt den längsten Krieg seit 1948 und das Land führt diesen an mehreren Fronten. Was macht das mit den Menschen im Land? Unser Korrespondent Revert Hofer ist durch Israel gereist und hat die Orte besucht, an denen die Konflikte direkt spürbar sind. Ich bin Nadine Landert.
In this situation that is really not great, but we still at our home and some stability.
Revert, warum flieht Olga denn nicht?
Olga kann eigentlich nicht fliehen. Sie hat sich schon überlegt, wegzugehen, aber ihr Dorf Avdon wurde nicht evakuiert. Ganz viele andere Orte ringsrum in dieser Region, an der Grenze zum Libanon, die haben einen offiziellen Evakuierungsbefehl bekommen und dann werden die Menschen in Hotels untergebracht, in Wohnungen. Die kriegen finanzielle Unterstützung vom Staat, aber bei ihr gab es eben keinen Evakuierungsbefehl und deswegen, wenn sie gehen würde, würde sie auch keine finanzielle Unterstützung bekommen und deswegen harrt Olga mit ihrer Familie dort aus.
Und warum gibt es diesen Evakuierungsbefehl nicht?
Ja, das weiß Olga auch nicht so genau, denn eigentlich alles ringsum ist evakuiert. Die Armee hat einfach beschlossen, dass ihr Ort nicht evakuiert wird. Sie hat das auch erst für einen Fehler gehalten. Das wurde ihr nie so richtig gesagt, aber seit einem Jahr hat sich daran eigentlich nichts geändert und deswegen harrt sie dort jetzt mit ihrer Familie aus.
At first I thought it was a mistake, but eventually I understood that it was a decision of the army.
Und wie schlägt sie sich da durch im Alltag?
Ja, der Alltag, der ist natürlich hart, denn sie hat mir gesagt, dass sie eigentlich konstant an Raketenangriffe gewöhnt ist. Sie hat einen Schutzraum in ihrem Haus und sie meinte, im letzten Jahr allein war sie 280 Mal im Schutzraum. Und sie hat vor allem Angst vor einem ganz anderen Szenario. Sie hat nämlich Angst davor, dass die Hisbollah einmarschiert in Israel, im Norden Israels, dass dort Kämpfer der Hisbollah einmarschieren, dass sie Ähnliches veranstalten wie die Hamas im Süden. Und deswegen will sie vorbereitet sein. Sie trägt eigentlich immer eine Pistole an ihrem Hosenbund, auch als ich sie dort getroffen habe.
Because of the danger of the Hezbollah coming in. The invasion is more scary because of what happened.
Und wie muss ich mir denn das Leben von Olga und ihrer Familie vorstellen? Die Region ist eigentlich evakuiert. Also gibt es da noch Infrastruktur? Kann man da überhaupt noch von Leben reden?
Ja, ich bin ja mit ihr durch dieses Dorf gelaufen. Also zum Beispiel gibt es dort einen ganz kleinen Laden, der jetzt nicht mehr alle Produkte hat. Denn viele Lieferanten weigern sich, in den Norden zu fahren. Das heißt, wenn sie dann bestimmte Dinge haben will, dann muss sie in die nächstgrößere Stadt im Süden fahren, die dort einkaufen. Ihr kleiner Sohn, der musste die ersten Monate des Kriegs in eine Schule gehen, die ein Bunker war. Mhm. Und man hat natürlich die ganze Zeit, bis jetzt ist nichts passiert, aber die ganze Zeit die Angst, dass vielleicht doch mal eine Rakete nicht abgewehrt wird, dass man vielleicht gerade im Auto ist, während Raketenangriffe kommen, dass man nicht in den Schutzraum gehen kann. Das kann natürlich die ganze Zeit passieren und das hat sie mir auch gesagt, ist eigentlich immer in ihrem Hinterkopf.
Because we knew that they can be coming attacked when the children are at home alone. So in this situation I'm stressed.
Und eben, sie müssen ausharren, weil sie nicht evakuiert werden. Jetzt das Leben von Olga ist also dominiert vom Krieg, den Israel gegen die Hisbollah führt. Revert, du hast auf deiner Reise mit ganz vielen Menschen gesprochen. Wir können hier nur einzelne Schicksale zeigen. Wenn wir jetzt von der Grenze Libanons der Küste runter in den Süden reisen, wen hast du da noch getroffen?
Da war ich in Tel Aviv, also in der Stadt, in der ich auch lebe, wo man von diesem Krieg im Norden bisher relativ wenig mitbekommen hat. Auch jetzt gibt es wieder mehr Raketenalarm, aber es hält sich sehr, sehr in Grenzen, vor allem im Vergleich zum Norden. Und dort habe ich Alon Lee Green getroffen.
I think it's really, really is the most terrible year of my life. Things that one couldn't even imagine that will happened.
Der ist ein Aktivist und gerade im letzten Jahr hat er sehr, sehr an Bekanntheit gewonnen.
Wieso?
Er führt gemeinsam mit einer palästinensischen Kollegin die Organisation Standing Together und er setzt sich für Frieden zwischen Juden und Palästinensern ein, er setzt sich für Gleichberechtigung ein, er will auch die israelische Besetzung des Westjordanlandes beenden, er will den Krieg in Gaza beenden und er ist eigentlich die Stimme derjenigen, die den Palästinensern trotz dem, was passiert ist am 7. Oktober, die Hand ausstrecken will, weil er denkt, nur so kann es wirklich langfristig Frieden und vor allem, das ist ihm sehr, sehr wichtig, Sicherheit geben. Mhm. Sicherheit für Juden, aber auch für Palästinenser.
And what we say is that only when all the people in this land will be equal and free and independent, we will also be able to be safe. And live with security.
So, seine Ansichten sind eine Minderheitenansichten in Israel. Er wird von vielen Israelis als Verräter gesehen. Er hat schon viele Morddrohungen erhalten, weswegen er auch seine Wohnung in Tel Aviv verlassen musste.
There were a lot of threats. I needed to evacuate my apartment a few times. We needed to leave this office.
Die Umfragen zeigen, dass eigentlich die Zustimmung zu einer Zwei-Staaten-Lösung auf einem Tiefpunkt angelangt ist in Israel. Und es gibt auch keine israelischen Politiker, die sich dafür jetzt gerade einsetzen, also weder in der Regierung noch in der Opposition. Es ist eigentlich klar, dass wenn sich ein israelischer Politiker hinstellen würde und sagen würde, ich bin für einen palästinensischen Staat, das wäre eigentlich politischer Selbstmord.
Und würdest du sagen, das hat damit zu tun, dass dieser 7. Oktober, dass dieses Trauma einfach noch sehr, sehr tief sitzt?
Ja, absolut. Also viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir zum Beispiel auch gesagt, für sie ist immer noch der 7. Oktober. Sie haben wenig davon verarbeitet, eigentlich fast gar nichts. Das muss man sich eigentlich schon vor Augen führen. Also dieser Terrorangriff der Hamas hat eben über 1200 Menschen das Leben gekostet. Sie wurden ermordet an diesem einen Tag. Über 250 wurden in den Gazastreifen als Geiseln verschleppt. Und gerade diese Geiseln, die beschäftigen eben die allermeisten Israelis immer noch bis heute. Es gibt noch immer Familie, es gibt noch immer Angehörigen, es gibt noch immer Freunde, die Menschen haben, die unter furchtbarsten Bedingungen im Gazastreifen von der Hamas festgehalten werden. Und ich habe auch Menschen getroffen, die deshalb eben radikaler denken als vor diesem Massaker. Also die von Israel noch mehr Härte erwarten gegen die Hamas und gegen die Hisbollah, die auch den Glauben an Frieden und Verständigung mit den Palästinensern verloren haben.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Revert, wen hast du auf deiner Reise durch Israel als nächstes getroffen?
Ich bin dann von Tel Aviv noch weiter in den Süden gefahren und zwar an dem Ort, wo am 7. Oktober alles begonnen hat, nämlich in den Kibbutz Be'eri. Und dort habe ich Miri Gad-Messika getroffen. Sie ist eine Überlebende dieses Massakers. Im Kibbutz Be'eri, der Kibbutz hat so etwa über 1200 Einwohner, hat die Hamas am 7. Oktober 132 Menschen getötet. Und sie erinnert sich an diesen Tag, als sie dachte, es wäre eigentlich nur ein normaler, in Anführungszeichen, Angriff. Die Hamas schießt ein paar Raketen drüber, das ist in den Jahren davor auch schon passiert. Aber ziemlich schnell merkt sie, hier sind die Terroristen im Kibbutz zum ersten Mal überhaupt. Als die Hamas-Terroristen kommen und schießen, verschanzt sie sich mit ihrer Familie im zweiten Stock ihres Hauses im Schutzraum. Dann legt die Hamas Feuer, ihr Haus brennt, das heißt, sie müssen fliehen und sie und ihre Familie, die springen aus dem Fenster, aus dem zweiten Stock. Sie meinte, das wären ungefähr 5 Meter bis zum Boden gewesen, um sich noch zu retten. Und dann haben sie unglaublich Glück, denn ihre Nachbarn sehen das und dann können sie dort in den Schutzraum gehen und dort ausharren, bis dann am Abend endlich die israelische Armee kommt und diesen Kibbutz befreit.
Not about the house and not about the thing that was in it. It's about the memory and about losing the fact of what I've been through.
Und ein Jahr später, nach dieser grausamen Erfahrung, lebt sie noch immer da, weil du hast sie dort getroffen.
Ja, sie lebt wieder da und von Miris Haus ist nichts mehr übrig. Also dort, wo es früher stand, da ist jetzt so eine planierte Fläche. Aber bei ganz vielen anderen Häusern, da sieht es immer noch so aus wie am 7. Oktober. Die Häuser sind teilweise verkohlt. Du siehst Einschusslöcher an den Wänden. Du siehst noch überall den Schutt herumliegen. Die allermeisten Kibbuzim, die da überfallen worden sind, die sind bis heute immer noch leer. Es gibt ganz wenige, die zurückgekehrt sind. Und eigentlich sind das jetzt verlassene Orte.
102 people got murdered. I can't mourn everybody. This is my mother's best friend. She was kidnapped and
Und man hört auch raus, wenn man mit Miri spricht, auch sie hat nichts wirklich verarbeitet. Also von diesem furchtbaren Angriff, der dort passiert ist. Sie redet immer sehr, sehr sachlich. Sie sagt, sie hatte noch gar keine Zeit, überhaupt zu trauern. Wie es ihr dabei geht, das kann man nur so ein bisschen zwischen den Zeilen heraushören. Und da, wenn ich sie dann gefragt habe, blieb sie auch immer relativ kurz angebunden.
Your home is where your heart is and my heart is here.
Und was sagt sie zur Situation? Hat sich ihr Weltbild geändert nach dem 7.10.?
So wie von fast allen Israelis hat sich auch ihr Weltbild geändert. Und du musst wissen, diese Kibbuzim dort an der Grenze, die waren eigentlich immer so Orte von Menschen, die sich für ein friedliches Zusammenleben mit den Palästinensern, für Verständigung eingesetzt haben. Teilweise haben dort auch Palästinenser gearbeitet, wenn sie eine Arbeitserlaubnis hatten. Also die waren tatsächlich in Kontakt mit diesen Menschen.
Weil auch sehr nahe zum Gazastreifen, oder?
Sehr nahe, es sind wenige Kilometer. Und sie sagt, ganz viele Menschen aus Be'eri, die haben diesen Glauben verloren. Die glauben nicht mehr daran, dass es überhaupt unschuldige Zivilisten in Gaza gibt. Die glauben nicht, dass es in absehbarer Zeit irgendeine Lösung, irgendein Zusammenleben geben kann. Also man kann schon sagen, so wie in Be'eri wurde auch das Weltbild vieler Israelis, die sich für Frieden eingesetzt haben, die eben gedacht haben, man kann das irgendwie diplomatisch lösen, diesen uralt Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis, wurde erschüttert.
Jetzt ist es ein Jahr her seit diesem Hamas-Massaker. Reva, du bist durch das Land gereist, hast mit vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen. Was ist denn deine generelle Einschätzung jetzt auch in diesem Jahr, wo Israel diesen Mehrfrontenkrieg führt? Haben sich die Fronten auch innerhalb des Landes verhärtet?
Ja, ich glaube schon. Also das Land war ja vorher schon nicht wirklich geeint. Ich glaube, in den Tagen nach dem Angriff, da gab es so einen Moment, wo sich die Leute einfach durch diesen Schock wirklich vereint hatten. Aber dann sind ganz schnell wieder alte Gräben aufgebrochen und auch neue Unterschiede aufgekommen. Und ich glaube, jetzt geht es einfach um viel mehr. Also wie du schon gesagt hast, Israel führt einen Krieg an mehreren Fronten, der wirklich, wirklich groß eskalieren könnte. Also sogar ein Krieg mit Iran könnte möglich sein. Und deswegen, weil es um so viel geht, sind die Unterschiede noch markanter geworden. Und die Menschen sind teilweise auch noch unversöhnlicher miteinander geworden.
Lieber Revert, danke für deine Eindrücke aus Israel.
Sehr gerne, Nadine.
Und in der nächsten Folge schauen wir auf die andere Seite des Konflikts, nämlich wie die Menschen in Gaza mit dem Krieg leben. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.